Das Thema unserer heutigen Predigt heißt Jakobs Motivation und Begegnung mit Esau. Jakobs Motivation und Begegnung mit Esau. Einem Mann, dem seine Trübsal zu groß und sein Kreuz zu schwer schien, der träumte einmal, wie ihn ein Engel zu einem Haufen von Kreuzen führte, aus dem er sich eins aussuchen durfte, das für ihn besser zu passen schien. Aber an dem einen waren die Kanten scharf und schnitten zu tief in sein Fleisch. Bei dem anderen Kreuz war ihm der Querbalken zu lang und zu hinderlich. So probierte er viele Kreuze durch und hatte an allen irgendetwas auszusetzen. Keines sagte ihm recht zu, bis er endlich eins fand, das ihm von allen am passenden erschien. Und siehe, als er es genau untersuchte, war es sein Kreuz, das er zunächst unwillig hatte ablegen sollen oder wollen. Schließlich sagt unser Herr Jesus, ohne Aufnahme des eigenen Kreuzes ist keine Nachfolge möglich. Also, uns kann das Kreuz nicht gefallen oder nicht passen wollen, aber der Herr Jesus sprach zu allen: Will jemand mir nachkommen, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Lukas 9, Vers 23. Vielleicht geht es dir oder auch sogar mir manchmal so, dass wir meinen, ohne die Aufnahme unseres Kreuzes oder durch ein angepasstes Kreuz gut zurechtkommen zu können. Doch dann wundern wir uns, wenn wir im geistlichen Leben auf der Stelle treten und nicht richtig vorwärts kommen. Auch heute blicken wir wieder auf das Leben von Jakob. Und in der letzten Predigt hatten wir eine sonderbare Begebenheit betrachtet. Da hatte Jakob, bevor er über den Fluss Jabok und somit ins Land Kanaan ging, eine ganze Nacht mit einem Mann gekämpft und gerungen. Jakob, der konnte sich mit seinem Kreuz nicht so richtig identifizieren. Und er hat mit einem Engel Gottes gekämpft, ja schlechthin mit Gott selbst. Jakob, der hatte nämlich unbegreifliche Angst, jetzt seinem Bruder Esau zu begegnen. Denn wir haben es gelesen, Esau, der kam dem Jakob mit 400 Mann entgegen. Und sicherlich meinte auch Jakob, dass seine Trübsal jetzt tatsächlich zu groß wäre und sein Kreuz zu schwer sein könnte. Denn in der Begegnung mit Esau holte ihn sein Betrug und seine Vergangenheit ein. Unser letztes Thema war ja Konfrontation mit der Vergangenheit, worin wir auch in Jakobs Leben deutlich gesehen haben, aufgeschoben ist ganz bestimmt nicht aufgehoben. Auch nach 20 Jahren kann der Bumerang zurückkommen. Und letztendlich bekam Jakob eine Schwächung, einen Schlag in die Hüfte von Gott, dass er den Rest seines Lebens ein hinkender Mann war. So ging er aus dem Kampf mit Gott hervor. Und er musste nun lernen, aus der Niederlage zum Sieg zu kommen und letztendlich in Schwachheit durch Gott stark zu sein. Und zugleich bekannte er dem Engel, dass er Jakob heißt. Und damit hatte er natürlich auch geäußert, dass er der Bedränger und der Betrüger ist. Doch Gott wollte nicht mehr, dass er jetzt Jakob heißt, sondern er änderte nun den Namen dieses Mannes. Er sollte kein Bedränger und kein Betrüger mehr sein. Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Kapitel 32, Vers 28. Israel, was heißt das? Das heißt Gotteskämpfer. Oder einer, der mit Gott kämpft. Oder auch Fürst Gottes. Oder Gott herrscht. Jakob hatte jetzt einen neuen Namen bekommen von Gott. Fast eine neue Identifikation. Und Jakob hatte auch eine neue Gangart bekommen. Denn jetzt ging er nicht mehr so flott wie vorher, sondern jetzt kam er so humpelnd daher. Vielleicht hat er sogar eine Krücke gebraucht, wir wissen es nicht. Und aus der Beziehung Und aus dem Vertrauen heraus zu Gott war es nun auch eine neue Beziehung mit Gott. Und jetzt war es eigentlich für Jakob möglich, im Vertrauen auf Gott jedem Problem entgegenzutreten. Jetzt hat er erst mit Gott eine entsprechende Begegnung gehabt. Oder er konnte jetzt auch normalerweise im Vertrauen durch problematische Situationen mit Gott hindurchgehen. Denn die nächste problematische Situation, die war ja bereits mit Esau im Anmarsch. Kommen wir zum ersten Punkt. Jakobs Begegnung mit Esau. Erstens, Jakobs Begegnung mit Esau. Trotzdem, dass Jakob vorher die Engel des Herrn gesehen hatte, hat er die himmlischen Heerscharen gesehen, damals noch, wo er noch bei Laban war oder von Laban weggegangen ist. Und Gott und mit Gott Jakob gekämpft hatte und somit Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen hatte, wie er selber bezeugt hat. Natürlich hat er nur den Engel Gottes gesehen. Aber trotzdem, dass auch Gott, der Herr, allen Segen auf ihn gelegt hatte. Und obwohl der Herr sein Hüftgelenk anrührte, hatte er zu Gott immer noch nicht das Vertrauen, das man jetzt eigentlich von Jakob erwarten würde. Er hatte immer noch nicht das Vertrauen zu Gott, dass Esaus Zorn jetzt nicht mehr entbrennen wird. Und dass Gott diese Begegnung vorbereiten wird und dass es für Jakob gut ausgehen wird. Dieses Vertrauen hatte Jakob noch nicht. Natürlich stellt sich auch uns die Frage, wenn wir Gottes Zusagen in seinem Wort lesen und wenn wir alles ihm hinlegen und ihm vertrauen, ob wir wirklich glauben, dass Gott handelt oder dass er nicht, oder glauben wir, dass er nicht handelt. Das können einfache Dinge sein, die der Herr uns in seinem Wort sagt, und wir nehmen es einfach nicht in Anspruch. So wie der Herr Jesus im Neuen Testament sagt, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Und dann zweifeln wir rum, ja, das sagt der Herr zwar, aber ja, ich sehe nichts und ich höre nichts und ich weiß nichts. Und dabei sagt der Herr in Matthäus 7, Vers 8, denn jeder, der bittet, empfängt. Da ist sofort die Zusage dabei, die Verheißung. Du musst also nur bitten, dann wirst du empfangen. Oder wer sucht, der wird finden. Jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan, sagt der Herr. Das sind Verheißungen, die uns Gott gibt. Und wenn aber dann Glaubensgeschwister ungläubig antworten und sagen, ja, dem anderen möchte der Herr vielleicht schon eine Tür auftun oder dem anderen möchte der Herr schon geben, aber mir doch nicht. Dann muss man sagen, dann zeugt dies von tiefstem Unglauben und es beschämt den Herrn aufs Alleräußerste. Ja, ist eine große Sünde, wenn man sagt, der Herr wird mich nicht beschenken, wenn er es zusagt in seinem Wort. Wo der Herr doch sagt, jeder, der bittet, empfängt. Gibt es dann Ausnahmen? Kann denn irgendjemand sagen, ja, mir wird es nicht geben? Oder wenn man den Menschen von dem Herrn Jesus weitersagt, den Herrn Jesus unter den Menschen bekennt, wenn du seinen Namen bekennst unter den Menschen, wenn wir jetzt wieder Einladungen verteilen oder auch evangelisieren und missionieren. Und wenn dann jemand sagt, ich weiß gar nicht, ob der Herr mit mir ist oder ob er mit uns ist. Kann das sein, dass es überhaupt Gott gefällt, was wir hier tun? Wohl ist der Herr nicht mit uns. Er hilft uns wahrscheinlich auch gar nicht. Und was sagt der Herr in seinem Wort? Missionsbefehl, Matthäus 28. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Und wenn wir heute Morgen hier nur drei im Gottesdienst sind, dann ist er trotzdem da. Gott geht nicht mit der Masse. Er geht auch mit Einzelnen. Und siehe, ich bin bei euch. Alle Tage bis an das Ende der Weltzeit, das ist eine Zusage. Und da kann man nicht sagen, ha, ich weiß gar nicht, ob der Herr vielleicht mit mir ist, wenn ich ihn bekenne vor den Menschen oder wenn ich Traktate rausbringe, nur weil ich vielleicht einen geistlichen Kampf verspüre, meine ich vielleicht, der wäre nicht da. Dabei ist er vielleicht mehr da als sonst. Welch eine Sünde. Welch ein Verkennen Gottes. Liebe Freunde und Geschwister, wer so mit Gottes Wort umgeht, der sollte sich zunächst mal fragen, ob er überhaupt glaubt, dass es den lebendigen Gott überhaupt gibt. Vielleicht haben wir den lebendigen Gott schon viel mehr beschämt, als dass wir denken. Und wir sollten uns dringlich, dringlich auf seine Verheißungen, auf sein Wort stützen. Ein Pastor, der ermutigte eines Tages eine etwas betagte und hilflose Glaubensschwester, indem er zu dieser Schwester sagte: Schwester, denk an die Verheißungen Gottes. Und wisst ihr, was die Schwester geantwortet hat? Oh, Pastor, ich habe sie alle vergessen. Sie war wahrscheinlich geistig nicht mehr so ganz beieinander. Und wisst ihr, was der Pastor geantwortet hat? Aber ich weiß, liebe Schwester, dass Gott seine Verheißungen nicht vergessen hat. Also wenn wir sie schon vergessen, Gott wird sie nie vergessen. Und Gott wird auch die Menschen nicht vergessen. Kommen wir wieder zu Jakob. Leider sehen wir auch in Jakob immer noch einen so sehr missmutigen Menschen. Wir wissen nicht, wie viel Jakob Gott überhaupt zugetraut hat. In Kapitel 33, Vers 1 lesen wir: Und Jakob erhob seine Augen und schaute. Ja, wen schaut er denn? Aha, da kommt der Esau. Jetzt sehe ich ihn schon mit seinen 400 Männern, wahrscheinlich auf Pferden. Diese Truppe kommt angeritten. Und ihr könnt euch vorstellen, was man da von Weitem, über Kilometer, was man da von einer Staubwolke gesehen hat im Nahen Osten. Als es da heiß und trocken war, was die von den Wirbeln mit sich gebracht haben. Vielleicht hat man auch schon die Pferde galoppieren gehört von Ferne. Und jetzt fing beim Jakob schon das Flattern an, als diese 400 Mann angeritten kommen. Da ist ganz schön was in Bewegung. Doch was tat Jakob? Er schaute, hob seine Augen auf und schaute auf Esau und die Reiter. Auf wen hat er nicht geschaut? Auf Gott. Er hat es genauso gemacht wie der Petrus, als er vom Boot ausgestiegen ist. Und der Herr Jesus hat zu ihm gesagt: Komm zu mir, Petrus, ich frage dich. Und was ist dann geschehen? Dann ist der Wind gekommen. Und Petrus, der sah auf den großen Wind, und dann ist er untergegangen. Hätte er doch nur auf den Herrn Jesus geschaut. Als er auf den Herrn schaute, da wurde er wieder emporgezogen. Liebe Geschwister, wir müssen auf Gott und auf seine Zusagen schauen. Es geht nicht anders. Sonst bekommen wir ein verzagtes und entmutigtes Herz. Und genauso ging es Jakob, so ging es auch Petrus und vielen anderen. Aber Jakob hat in seiner Verzagtheit wieder seine klugen Maßnahmen ergriffen und hatte schon vorher eine Menge kluge Maßnahmen ergriffen. Jetzt ergreift er aber weitere kluge Maßnahmen. In 1. Mose 33, 1b, da verteilte er die Kinder zu Lea und zu Rahel und zu den beiden Mägden. Vers 2, und er stellte die Mägde mit ihren Kindern voran und Lea mit ihren Kindern hernach und Rahel mit Josef zuletzt. Hier sehen wir also, wie jetzt Jakob seine weniger Geliebten nach vorne hinstellt. Ja, die Mägde, die waren ja nicht ganz so viel wert wie seine beiden Frauen. Die kommen jetzt mal vorne hin. Zuerst Bilha und Silpha mit ihren Kindern. Und dann kommt mal die Lea. Ja, die ist auch nicht ganz so schlimm, wenn der was passiert. Aber der Rahel und dem Josef, den beiden, denen darf nach Möglichkeit nichts passieren. Rahel und Josef, dem Jüngsten. Also er hat die Leute so ganz genau der Reihenfolge nach aufgestellt, wie er sie auch lieb hatte. Zuerst Bilha und Silpha mit den Kindern, dann Lea mit den Kindern und dann Rahel mit Josef, dem Jüngsten. Rahel hat am liebsten gehabt, das war auch ursprünglich seine Frau, die er auch haben wollte von Laban. Aber wir fragen uns, was soll das? Warum hat er nicht seine ganze Familie einfach um sich geschart? Hätte doch Jakob nur auf Gott und auf seine Zusagen vertraut, dann wäre diese ganze Sorgenqual und seine klugen Maßnahmen umsonst gewesen. Und er hat immer Angst gehabt, Esau wird kommen und er wird alle jetzt vernichten und schlagen. Was für erstaunliche Tiefen des menschlichen Herzens sehen wir auch hier bei Jakob. Und wir sehen es fortwährend bis zum heutigen Tag, wie schwer es doch dem menschlichen Herzen fällt, sich einfältig und im stillen Vertrauen auf einen stets allgegenwärtigen, allmächtigen und unendlich barmherzigen Gott zu stützen. Denn an dieser Stelle zeigt uns der Herr sehr deutlich, wie nutzlos die innere Unruhe des Herzens ist. Die Begegnung mit Esau war jetzt in unmittelbarer Nähe. Und Jakob ging jetzt selbst voraus. Das war erstaunlich, dass er dann sogar seinen Frauen vorausging. Und er verneigte sich 7-mal wahrscheinlich in gewissen Abständen auf die Erde nieder. Er ließ sich wahrscheinlich ganz auf die Erde runter, umso mehr er sich seinem Bruder nahte. Doch was lesen wir von Esau, als er in unmittelbare Nähe kam? Esau fletschte die Zähne und er zog das Schwert, um seinen Bruder und seine Familie niederzumetzeln. Steht es so? Kapitel 33? Nein. Wir sind erstaunt über einen Esau, der hier entgegenkommt. Hier ist längst ein Esau von seinem Pferd oder von seinem Kamel abgestiegen. Und hier kommt ein Mann mit freudenstrahlendem Gesicht dem Jakob entgegen. Und mit einer Sehnsucht, den Jakob endlich wieder zu sehen. Und er kommt mit ausgebreiteten Armen dem Jakob entgegen. Und wahrscheinlich schon mit Tränen in den Augen. Jetzt darf ich endlich meinen Bruder wiedersehen. Wir lesen hier in Vers 4, da lief ihm Esau entgegen und umarmte den Jakob und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und anschließend, am Ende von Vers 4, so rührend, und sie weinten, beide weinten. Sie brachen beide in Tränen und dann in Weinen aus. Und hier sehen wir einen ganz anderen Esau, als den Jakob erwartet hatte. Und Jakob musste erkennen, dass Gott das Herz von Esau schon lange vorbereitet hatte. Esaus Hass und Rache, die waren längst in Sehnsucht und Liebe zerschmolzen. Endlich durfte auch Esau seinen Bruder wiedersehen, nach so vielen Jahren. So dass Esau dem Jakob herzlich in die Arme fiel. Und sie zuerst einmal eine Zeit lang miteinander weinten, sich in die Arme drückten und umfassten. Sich mal wieder betrachten mussten, wie sehen wir eigentlich aus nach 20 Jahren. Ach, Esau hat noch mehr Haare bekommen. Jakob hat vielleicht auch mancherlei Runzeln und einen heftigen Bart. Sie mussten sich zuerst mal wieder kennenlernen. Habe ich es hier mit Esau zu tun? Habe ich es hier mit Jakob zu tun? Ja. Ja, ich bin's. Ich bin der Esau. Ja. Und du bist der Jakob. Ja, ich kenne dich wieder. Etwas Wunderbares. Und liebe Geschwister, so findet der himmlische Vater oftmals Freude daran, unsere furchtsamen und ungläubigen Herzen zu beschämen. Vielleicht tut er das bei dir manchmal auf eine ganz sonderbare Weise, die du gar nicht allen sagen möchtest. Oder die wir hier gar nicht als Zeugniszimmer im Gottesdienst bekannt geben möchte. Aber wie überlegen wir uns mal, wie oft Gott unserem Unglauben manchmal entgegenkommt. Ich bin manchmal auch beschämt. So findet der himmlische Vater oftmals Freude daran, unsere furchtsamen und ungläubigen Herzen zu beschämen und alle unsere Befürchtungen zu zerstreuen. Wenn wir doch nur alle unsere Sorgen ihm stets hinlegen, so kann er, unser Herr, die Dinge ja entsprechend in die Wege leiten. Er hört uns doch. Und Gott will, dass wir ihm, der das unser Herz auf ihn vertraut. Doch wenn unser Herz uns verdammt, selbst dann ist Gott noch größer, das sagt uns auch 1. Johannes 3, Vers 20. Und anstatt dem Schwert Esaus zu begegnen, findet Jakob die offenen Arme seines Bruders. Anstatt gegeneinander zu streiten, vergießen sie jetzt Tränen. Das sind die Wege Gottes. Wer sollte ihn nicht ehren? Durch volles Vertrauen unseres Herzens. Die Frage ist, woher kommt es, dass wir trotz seiner Treue so leicht geneigt sind, bei jeder Gelegenheit zu zweifeln und Bedenken zu erheben? Erstens, Jakobs Begegnung mit Esau. Zweitens, Jakobs innere Haltung in der äußeren Begegnung. Zweitens, Jakobs innere Haltung in äußerer Begegnung. Was sagt uns Sprüche 3, Vers 5 bis 7? Das müssen wir mal kurz aufschlagen zusammen. Sprüche Kapitel 3. Hiob, Psalmen, Sprüche. Sprüche 3, Vers 5, da heißt es, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand.
Vers 6.
Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Vers 7. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Gott hat uns seinen Verstand gegeben, aber die Bibel sagt, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern tue in erster Stelle etwas anderes. Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen. Nicht von halbem Herzen, nicht mit einem Viertelherzen, sondern von ganzem Herzen. Und stelle deinen Verstand an die zweite Stelle. Der Herr hat dir einen Verstand gegeben, dieses oder jenes zu tun. Aber vertraue zuerst auf den Herrn von ganzem Herzen und dann verlass dich auf deinen Verstand. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Also der Verstand muss hinten anstehen. Du darfst deinen Verstand gebrauchen. Doch unser Verstand ist nicht die letzte Instanz. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern auf Gott. Er ist die letzte Instanz. Und vertraue nicht mit halbem Herzen auf ihn, sondern vertraue dem Herrn von ganzem Herzen. Und wenn wir unserem himmlischen Vater im Gebet alles hinlegen, so wird sein Friede viel größer sein, als es unser Verstand überhaupt begreifen kann, so wie es in Philipper 4, Vers 7 steht. Denn der Friede Gottes wird allen unseren Verstand übersteigen. Das ist etwas, was wir nicht selber bewirken oder produzieren können. Ja, vielleicht können wir manchmal den Frieden auch herbeisehnen. Aber letztendlich den wahren Frieden kann uns nur Gott in seiner Fülle geben, das wir nicht selber vollbringen können. Also wenn wir ihm alles hinlegen, dann dürfen wir auch damit rechnen, wenn wir an ihm festhalten und glauben, dass der Friede Gottes all unseren Verstand übersteigen wird. Das ist köstlich. Und das kann nur der lebendige Gott tun. Er kann uns diesen inneren Frieden geben, der all unseren Verstand übersteigt. Er kann es auch schenken, dass unsere Nerven nicht durchbrennen in verschiedenen Situationen, sondern dass er unser Herz und unsere Sinne in Christus Jesus bewahrt. Das kann nur Gott tun. Somit kann er uns auch letztendlich vor einer Psychiatrie bewahren oder vor psychischen Schäden, wenn er unser Herz und unsere Sinne in Christus Jesus bewahrt. Lob und Dank sei ihm. Hier sehen wir, dass Gott in unser Herz hineinwirkt und in unser Denken und Sinnen und somit in unsere ganze Psyche hineinwirken kann, wenn wir nur entsprechend auf ihn schauen und transparent mit ihm leben. Nun, wir wissen nicht, wie viel inneren Frieden Jakob hatte, als er dem Gegner Esau begegnet ist. Denn bei Jakob, da finden wir zuerst eine übertriebene Unterwerfung vor Esau. Das kommt uns sehr merkwürdig vor. Da humpelt der Jakob schon durch die Gegend zu seinem Bruder. Eine Schwachheit, die Gott letztendlich gegeben hat. Doch anstatt nur zu humpeln, fängt er jetzt an, noch sich siebenmal zu verneigen und vor seinem Bruder siebenmal niederzufallen. Das scheint uns sehr merkwürdig. Es scheint uns für sehr überzogen. Zumal er ja, der Jakob, der Gesegnete des Herrn war und von Gott als Sieger und auch als Fürst Gottes bezeichnet würde, Israel. Aber wie wir sehen, machte sich Esau nicht allzu viel von Jakobs überzogener Unterwerfung. Das hat Esau ganz wenig interessiert. Eigentlich war es von Jakob irgendwo nur eine Show. Und diese Show beeindruckte den Esau nicht sonderlich. Sondern Esau, der war eigentlich ganz offen für Jakob. Und er ging einfach in natürlicher Weise auf den Jakob zu. Er hatte nichts zu verbergen. Und er hatte kein Getue wie der Jakob und auch keine Heuchelei. Er kam einfach auf den Jakob zu und umarmte ihn ganz herzlich und war offen für ihn. Doch Jakob fiel nicht nur siebenmal vor seinem Bruder nieder und humpelte da durch die Gegend, sondern er bezeichnet sich selbst als Esaus Knecht. Das ist für uns auch sehr merkwürdig und bezeichnete seinen Bruder Esau als seinen Herrn. Wie ist das, wenn sich jemand für einen Knecht eines anderen ausgibt oder wenn sich jemand einem anderen unterwirft? und seinen Bruder, seinen Herrn nennt, dann sollte er doch eigentlich auch bereit sein, seinem Herrn oder Bruder Folge zu leisten. Doch bei Jakob, da sehen wir, dass das eigentlich gar nicht der Fall war. Es war eigentlich nur eine Show, die er abgezogen hatte, um seine eigene Haut zu retten. Denn Esau hatte ihm im Endeffekt gar nichts zu sagen. Das sah man, dass Esau letztendlich nicht sein Herr war. Da kommen wir nachher noch drauf. Wisst ihr eigentlich, dass es auch nicht ganz ungefährlich ist? Zum Beispiel hier in Bayern ist es ja sehr verbreitet, die Leute mit Servus zu grüßen oder mit Servus zu verabschieden. Hört sich also nett an, aber wisst ihr eigentlich, was Servus heißt? Servus kommt aus dem Lateinischen und bedeutet eigentlich zunächst der Sklave. Oder auch der Knecht. Oder in Kurzform bedeutet das Wort Servus, ich bin dein Diener. Oder auch zu Diensten stehend. Also ich weiß nicht, wenn du schon manche Menschen mit Servus begrüßt oder verabschiedet hast, ob du daran gedacht hast, dessen Diener oder Sklave zu sein oder diesem Menschen zu Diensten zu stehen. Und ob du ihm zu Diensten stehen wolltest. Nun, wir nehmen dies zwar als Begrüßungswort oder als Verabschiedungswort hier in Bayern her, aber wir wissen es nicht, was da tatsächlich drinsteckt in diesem Gruß, dieser Grußformel. Und wir gehen davon aus, dass sich Jakob auch nicht direkt damit identifiziert hat, was es heißt, Esaus Knecht zu sein oder sich als Knecht Esaus zu identifizieren. Er hätte genauso zu Esau vielleicht sagen können, Servus Esau. Ja, ich bin dein Knecht. Oder naja, Servus Esau, wenn du wieder gehst, dir zu Diensten. Aber er hat nicht gewusst, was es wirklich heißt. Das heißt eigentlich, dass die ganzen Familienangehörigen mit Jakob eigentlich dem Esau jetzt zu Diensten stehen sollten. In Vers 5 heißt es, als aber Esau seine Augen erhob, sah er die Weiber und die Kinder und sprach, Jakob, gehören diese dir? Er antwortete, es sind die Kinder, mit welchen Gott deinen Knecht begnadigt hat. Es sind also, damit hat also Gott deinen Knecht begnadigt, also mich. Also das heißt so viel, ja, gut, Esau, ja, dann hast auch du teil, die stehen dir jetzt zu Diensten. Und da, in Vers 6, da traten die Mägde herzu samt ihren Kindern und verneigten sich. Auch Lea kam herbei mit ihren Kindern und sie verneigten sich. Danach kam Josef mit Rahel herbei und auch sie verneigten sich. Ja, Josef war wahrscheinlich damals noch ein kleiner Junge. Und sicherlich hat es Esau erstaunt, dass sich alle vor ihm verbeugt hatten. Doch anschließend fragte er den Jakob, und was willst du, Jakob, mit dem ganzen Heer, das mir draußen begegnet ist? Mit diesen verschiedenen Herden und Hirten, die mir da entgegengekommen sind? Jakob antwortete, ich wollte Gnade finden in den Augen meines Herrn. Und der Herr sollte Esau sein. Esau antwortete, ich habe genug, mein Bruder, behalte, was du hast. Wir wissen aus dem vorherigen Kapitel, dass es insgesamt 550 Tiere waren, die Jakob da losgeschickt hat mit seinen Hirten, wie mit verschiedenen Herden, und hat sie als Geschenk zu Esau gesendet. Esau war zwar davon sichtlich beeindruckt, doch es wird auch sehr deutlich, dass Esaus Herz sich nicht von diesen Geschenken Jakobs bewegen ließ. Denn Esau fragte den Jakob, was willst du eigentlich mit diesem ganzen Heer, das du mir da entgegengeschickt hast? Esau wusste also letztendlich gar nicht, was das jetzt eigentlich bedeuten soll. Doch Jakob antwortete, Esau, ich wollte Gnade finden vor deinen Augen. Ich wollte Gnaden finden in den Augen meines Herrn. Doch Esau ließ sein Herz diesbezüglich nicht bewegen, er ließ sich auch nicht bestechen. Es waren nicht Jakobs Geschenke, die seinen Grimm besänftigten oder sonst etwas bewirkten. sondern wer hatte hier gewirkt? Es war der lebendige Gott, der Esaus Herz verändert hatte. Esau hielt sich auch nicht für den Herrn von Jakob oder dass er seinen Bruder Jakob als seinen Knecht ansah, nein. Sondern er antwortete hier in Vers 9, Jakob, ich habe genug, mein Bruder. Behalte, was du hast. Er nennt den Jakob nicht seinen Knecht. Er nennt ihn einfach seinen Bruder, so wie es sich in Wahrheit verhält. Du bist weder Knecht, Jakob, noch ich bin dein Herr, sondern wir sind doch beide Brüder. Und du, lieber Jakob, du brauchst mich gar nicht zu beschenken, denn ich selbst bin auch nicht zu kurz gekommen. Ich habe Reichtümer genug. Sicherlich hat dies den Jakob von seinen Bestechungsdenken etwas überführt. Jakob hatte nur gedacht, ja, ich kann dem Esau sein Herz nur verändern, wenn ich dem viele Geschenke bringe und dass er sich dann besänftigt und sich freut über die Geschenke und dass ich dann ein gutes Ansehen bei ihm genieße. Später wird im 5. Buch Mose geschrieben, in Bezug auf Rechtsprechung, du sollst das Recht nicht beugen. Du sollst auch keine Person ansehen und keine Geschenke nehmen. Denn die Geschenke verblenden die Augen der Weisen und verkehren die Worte der Gerechten. 5. Mose 16, Vers 19. Natürlich, Richter sollten sich überhaupt nicht bestechen lassen. Aber man kann auch sonst das Recht nicht beugen mit Geschenken. Soll nicht so sein. Nirgendwo. Du sollst keine Geschenke annehmen, denn sie verblenden die Augen der Weisen und verkehren die Worte der Gerechten. Sicherlich wollte Jakob seinen Bruder durch die Geschenke besänftigen. Doch was wäre besser für Jakob gewesen? Besser wäre gewesen, wenn Jakob seinen Bruder Esau sofort um Vergebung gebeten hätte. Und leider genau das finden wir nirgendwo bei Jakob. Wir finden keine Stelle, wo Jakob den Esau offensichtlich um Vergebung gebeten hätte. Und leider ist dies auch manches Mal unter Glaubensgeschwistern nicht zu finden. Da gibt es irgendwelche Streitigkeiten, da gibt es Auseinandersetzungen. Ich möchte da jetzt nicht in unsere Reihen sprechen, sondern allgemein gibt es das in auch anderen Gemeinden. Doch es gibt Glaubensgeschwister, die meinen, man brauche sich nicht zu entschuldigen, man braucht nicht um Vergebung zu bitten, sondern man kann ja dem Bruder oder der Schwester ein Geschenk zukommen lassen, dass er sich freut und sich dann vielleicht wieder einem zuwendet. Dann sei alles Vorherige eventuell vergessen und begraben und dann sei die Beziehung ja wieder hergestellt. Doch liebe Freunde, Geschwister, wahre Vergebung und Aussöhnung, kann das durch Geschenke geschehen? Wahre Vergebung und Aussöhnung von Sünden und Fehlverhalten, das geschieht nicht durch Geschenke. Das kann nicht durch Pralinen oder Blumensträuße wiederhergestellt werden, sondern wahre Vergebung und Auslöschung von Sünden und Fehlverhalten, das kann nur durch Bekenntnis von Schuld und der Bitte um Vergebung geschehen. Und wenn der oder diejenige dazu bereit sind zu vergeben, dann kann es wirklich auch vergeben werden und unter das Blut Jesu gebracht werden und es wird ausgelöscht sein, zumindest vor dem Herrn und auch hoffentlich in den Herzen. Nicht umsonst sagt Jakobus in Jakobus 5, Vers 16, so bekennet denn einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn deshalb ist der Herr Jesus für uns ans Kreuz gegangen, damit wir einerseits Erlösung haben, andererseits aber auch, damit wir ihm unsere Sünden bekennen dürfen, aber auch denen, an denen wir schuldig geworden sind, unsere Sünden bekennen dürfen und damit sie durch sein Blut gereinigt und ausgelöscht werden. Bei Jakob finden wir das nicht. Und an der Stelle staunen wir tatsächlich über Esau, dass er sich nicht von Jakob bestechen ließ. Esau sagte zu Jakob, mein Bruder, behalte, was du hast, ich brauche deine Geschenke nicht. Doch Jakob antwortete in Vers 10, oh nein, Habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so nimm doch das Geschenk an von meiner Hand. Denn deshalb habe ich dein Angesicht gesehen, als sähe ich Gottes Antlitz und du warst so freundlich gegen mich. Kennen wir etwas? Irgendwie hat es Jakob noch nicht erkannt, dass es doch Gott war, der hier Esaus Herz so freundlich gestimmt hatte. Und dass er letztendlich hier Gottes Angesicht in Esau begegnet ist, dass Gott alles so freundlich bereitet hat. Und dass es nicht seine Geschenke waren. Doch Jakob hat gemeint, gerade deshalb, wegen den Geschenken, ist ihm Esau so freundlich begegnet. Und Jakob ließ nicht locker. Er wollte, dass Esau die Geschenke annimmt. Und dass dieser der Beweis dafür wäre, dass Esau dem Jakob jetzt Gnade walten lässt. Lieber Esau, wenn du das Geschenk annimmst, so ist dies für mich der Beweis, dass du mir in Zukunft nichts mehr tust und du mir gnädig bist. So drang Jakob in Esau, bis er dann letztendlich halt die Geschenke annahm. Vers 11, nimm doch den Segen von mir an, der dir überbracht worden ist. Denn Gott hat mich begnadigt und ich bin mit allem versehen. Also drang er in ihn, dass er es annahm. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vielleicht geht es euch auch so, dass es immer einen etwas merkwürdigen Eindruck hinterlässt, wenn Geschenke nicht einfach Geschenke sind, sondern wenn ein Geschenk irgendetwas bezwecken soll, wenn da irgendetwas anderes im Raum steht. Wie schnell kann man auch mit Geschenken in irgendeiner Art befangen werden? Das kann im Verwandten- oder im Familienkreis so sein oder auch unter anderen Menschen. Nehmen wir mal auch Eltern oder Kinder her, dass man von Geschenken einfach auch etwas erwartet, wenn man ein Geschenk weitergibt oder dass man durch Geschenke die Herzen verändern oder auch manipulieren will. Ja, weil ich dir ja jetzt etwas geschenkt habe oder weil ich dir etwas gegeben habe, so musst du mich lieben und musst freundlich zu mir sein. Also bei Esau oder bei Jakob finden wir das auf jeden Fall. Aber Esau war nicht freundlich, weil ihm Jakob Geschenke gemacht hat. Nee, er war von Herzen freundlich und er hatte sicherlich ein gutes Gewissen bei dieser Sache. Aber er hat das Geschenk von Jakob angenommen, damit Jakob zufrieden war. Nur denken wir mal ein bisschen weiter. Wenn Esau jetzt irgendwas gegen Jakob unternommen hätte, dann hätte Jakob zu ihm gesagt, hey Esau, ich habe dir doch mal Geschenke gegeben, also musst du mich doch jetzt in Ruhe lassen. Das wäre sein Grund gewesen, damit ihm Esau nichts mehr tun darf. Wir hatten im ersten Punkt Jakobs Begegnung mit Esau, zweiten Punkt Jakobs innere Haltung in äußerer Begegnung und jetzt finden wir noch im dritten Punkt Jakobs Unaufrichtigkeit. Und es tut einem fast leid, wenn man fast nur so Negativdinge findet bei Jakob, aber wir wollen diese Dinge nicht einfach so übergehen. Wir wollen uns schon eingehend damit befassen, um eben das Leben Jakobs und auch seine Motivation noch besser kennenzulernen. Jakob war eigentlich derjenige, der von Esau Aufrichtigkeit verlangte, der von Esau Bestätigung verlangte, dass er ihm jetzt gnädig sein soll. Und was wäre weniger von Jakob zu erwarten gewesen, als dass auch er jetzt aufrichtig gewesen wäre, auch seinem Bruder Esau gegenüber, endlich auch ihm aufrichtig zu sein. Denn sein Bruder Esau, der kam ihm jetzt sogar so weit entgegen, dass er Jakob mit seiner Mannschaft auf dem Wege begleiten wollte. Vers 12. Und Esau sprach, lasse uns aufbrechen und gehen. Ich will neben dir herziehen. Doch was tat Jakob? Er lehnt dankend ab und gab hierfür gute Gründe an, in Vers 13 und 14. Er aber antwortete, mein Herr weiß, dass die Kinder noch zart sind. Dazu habe ich säugende Schafe und Kühe bei mir. Und wenn sie einen einzigen Tag übertrieben würden, so würde mir die ganze Herde sterben. Dann Vers 14, mein Herr gehe doch seinem Knechte voraus. Ich aber will gemächlich hinten nachziehen, wie eben das Vieh vor mir her und die Kinder gehen mögen, bis ich zu meinem Herrn nach Seir komme. Also zunächst scheint es einem, der Jakob, der hat wirklich sehr viel Fürsorgegefühl gezeigt. Er zeigt sich hier als ein sehr fürsorglicher Vater und Hirte. Das war sicherlich auch gut so. Er wusste genau, dass er Rücksicht auf die jungen und säugenden Tiere nehmen muss, sowie auf die Muttertiere, aber auch auf die Kinder, die mit ihm unterwegs waren. Sicherlich braucht es viel Geduld, mit den Herden und auch mit den Kindern unterwegs zu sein. Da konnte man sich auch keine große Reisegeschwindigkeit vornehmen. Und sicherlich wissen es die Eltern unter uns, welche kleine Kinder haben, die wissen, wie erschwerlich es manches Mal sein kann, überhaupt aus dem Haus zu kommen oder auch wenn man unterwegs ist, was die Kinder immer wieder auch für Nöte haben. Oder wenn man zu Fuß Wegstrecken gehen möchte, ist nicht immer ganz so einfach. Man muss eben auch viel Rücksicht auf die Kleinen nehmen und sich auf ihre Geschwindigkeit einstellen. Auch das Neue Testament zeigt uns, dass man sich der Schwachen annehmen soll und dass man geduldig gegen jedermann sein soll. 1. Thessalonicher 5, Vers 14. Also das ist schon alles richtig, da hat Jakob sicherlich auch nicht viel verkehrt gesagt. Und alles klang für Esau sehr plausibel und einleuchtend. Und da sprach Esau in Vers 15, so will ich doch etliche von meinen Leuten bei dir lassen, Jakob. Jakob aber sprach, warum sollte ich solche Gunst finden vor den Augen meines Herrn? Und Jakob nahm die Hilfe und die Begleitung Esaus und seiner Männer nicht an und bestätigte, dass er gemächlich Esau hinterherziehen will, bis er auch dort in Seir ist, wo Esau wohnt. Vers 16, also kehrte Jakob am gleichen Tag wieder nach Seir zurück. Doch jetzt fragen wir uns, was hat Jakob getan? Vers 17, das ist gravierend. Esau ging am gleichen Tag wieder zurück nach Seir, doch von Jakob lesen wir etwas anderes. Jakob aber brach auf nach Sukkot und baute sich daselbst ein Haus und errichtete für seine Herden Schutzhütten. Daher wurde der Ort Sukkot genannt. Jakob, der hat nur die Umstände als Vorwand genommen. Er hat nur die Umstände dazu benutzt, um sich von Esaus Gemeinschaft zu lösen. Als Esau wegging und nach Süden zog, nach Seir, da ging Jakob eine ganz andere Richtung. Jakob wandte sich in Richtung Nordwest, in Richtung Sichem. Obwohl er vorher versprochen hat, ja, Esau, ich komme dir hinterher, ich komme auch nach Seir. Und wir fragen uns, warum konnte Jakob nicht einfach Esau die Wahrheit sagen? Warum konnte er nicht einfach aufrichtig sein? Warum solch eine Täuschung? Das heißt hier in Vers 17, Jakob aber brach auf nach Sukkot und baute sich daselbst ein Haus und errichtete für seine Herden Schutzhütten und daher wurde der Ort Sukkot genannt. Und Vers 18, und Jakob kam wohlbehalten bis zur Stadt Sichem, die im Lande Kanaan liegt, nachdem er aus Mesopotamien gekommen war und er lagerte sich der Stadt gegenüber. Vers 19, und er kaufte das Grundstück, auf welchem er sein Zelt aufschlug, von der Hand der Kinder Hemors, des Vaters Sichems, um 100 Kesita. Und er richtete da selbst einen Altar, den nannte er der starke Gott Israels. Warum ist Jakob so unaufrichtig? Ich weiß nicht, wie es uns in solchen Dingen geht. Vielleicht hast du dich auch schon in bestimmten Umständen schon dabei ertappt, dass du äußerlich etwas vorgegeben hast, was vielleicht auch ein Stück weit der Wahrheit entsprochen hat, aber das du nur als Vorwand genommen hast, um etwas anderem hinterherzugehen. Vielleicht hast du dich in bestimmten Umständen auch schon dabei ertappt, dass du äußerlich etwas vorgegeben hast, für das du innerlich auch gar nicht bereit warst, es zu tun. Vielleicht auch nur, um dem anderen freundlich zu erscheinen oder um ihn nicht zu verletzen. Aber innerlich wolltest du etwas ganz anderes tun. Ja, vielleicht ist es einem auch mal unwohl oder so. Und man kann dann nicht in den Gottesdienst oder in die Bibelstunde kommen. Aber vielleicht ist es ja auch ganz gerade praktisch, dass es mir heute unwohl ist, weil dann brauche ich auch gar nicht in die Gemeinde zu gehen oder habe dann eine gute Ausrede. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Man benutzt vielleicht schnell einen Vorwand, um den Dingen nicht hinterherzukommen. Aber wie gut ist es, wenn wir es in der Kraft des Heiligen Geistes lernen, wirklich aufrichtig und transparent zu sein. Und schließlich haben wir vom himmlischen Vater durch unseren Herrn Jesus den Geist der Wahrheit bekommen. Wir haben heute diesen Geist in uns wohnen. Und nicht den Geist des Truges und nicht den Geist der Unaufrichtigkeit. Und der Herr Jesus sagt im Neuen Testament, wenn du ein Ja gibst, so meine auch Ja und bestätige es auch mit Ja und bring es auch zur Ausführung mit deinem Ja. Euer Ja sei ein Ja. Und wenn du Nein sagst, dann stell dich auch zu deinem Nein und bring auch dein Nein zur Ausführung. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Und das von aufrichtigem Herzen. Wohl dem, der aufrichtigen Herzens ist. Sprüche 2, Vers 7. Er, Gott, sichert den Aufrichtigen das Gelingen und beschirmt die unschuldig wandeln. Sprüche 2, Vers 7. Er sichert den Aufrichtigen das Gelingen und beschirmt die unschuldig wandeln. Gott, der Herr, der ließ, war den Jakob jetzt auch wieder gewähren. Er ließ ihn halt mal gehen nach Sukkot und Sichem. Doch es war vor Esau überhaupt nicht richtig, solches zu tun und Esau so etwas vorzuschwindeln, ihm falsche Versprechungen zu machen. Und es war zugleich vor Gott nicht richtig, was Jakob tat. Jetzt einfach nach Sukkot und nach Sichem zu ziehen. Denn wohin sollte denn Jakob eigentlich ziehen? Wenn ihr das letzte Kapitel aufmerksam gelesen habt, dann wisst ihr, dass Gott dem Jakob befohlen hat, wieder nach Bethel zurückzuziehen. Dort, wo Jakob die Leiter mit den Engeln gesehen hat im Traum. Dort sollte er wieder hinkommen, wo er ursprünglich den Altar gebaut hatte. Also war Jakob nicht nur unaufrichtig zu Esau, sondern auch unaufrichtig und ungehorsam Gott gegenüber. Und das war Sünde. Denn er sollte in das Land seiner Geburt reisen. Und der Herr, der Gott Jakobs, hatte ja dem Jakob auch niemals befohlen, ein Haus zu bauen und sich Hütten zu machen für die Tiere. Das hat Gott nie befohlen. Denn auch Jakob sollte weiterhin ein Pilger auf Erden sein und seine Zelte an verschiedenen Orten aufschlagen. Und er musste es bald merken, dass darauf kein Segen lag, sich so an einen Ort festzulegen. Ja, Gott ließ ihn gewähren, er ließ ihn sein Haus bauen, seine Hütten aufschlagen für seine Tiere. Er ließ ihn gewähren. Doch was wir im kommenden Kapitel 10, in Kapitel 34, das ist nicht mit Worten zu beschreiben. Und da sehen wir, dass dieser Aufenthalt überhaupt kein Segen war. Im Gegenteil. Unser heutiges Thema war Jakobs Motivation und Begegnung mit Esau. Wir hatten uns drei Punkte angesehen, und zwar erstens war Jakobs Begegnung mit Esau, zweitens Jakobs innere Haltung in äußerer Begegnung und drittens Jakobs Unaufrichtigkeit. Und wenn uns auch heute durch Jakobs Verhalten viel Negatives begegnet ist, so wollen wir dennoch von diesen Fehlern und von diesem Negativverhalten Jakobs lernen und nicht dieselben Fehler machen. Lasst uns in Wahrheit und ohne Täuschungen wandeln. Und ganz genau darauf wird Gott seinen Segen legen, bei dir und bei mir. Und so wird es uns an seiner Hilfe nicht mangeln. Amen. Beten wir noch. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen danken für deine Güte, für deine Liebe, für deine große Barmherzigkeit. Und danke, Herr, dass du auch uns so gnädig und so geduldig immer wieder entgegenkommst mit all deiner Barmherzigkeit, mit all deiner Güte, mit all deiner Gnade. Und du schaust oft auch bei uns geduldig zu, auch wenn wir vielleicht im Herzen etwas anderes denken, als was wir äußerlich preisgeben, so kennst du uns doch durch und durch. Vor dir können wir nichts verbergen, nicht einmal einen einzigen Gedanken. Und so möchten wir dir danken, Herr, dass wir auch alles Verkehrte und alles Verdrehte, auch was unserem Herzen manches Mal hervorkommen will, unter dein Kreuz und Blut bringen dürfen, dass du uns reinigst und heiligst. Und dass wir immer mehr auch heilige Menschen werden, durch dich und durch des Vaters Geist. Wir möchten dir danken, Herr, dass du der Wirkende sein möchtest, auch bei uns. Dass es uns sofort auffällt, wenn wir etwas Verkehrtes sagen oder etwas Verkehrtes tun wollen. Wir möchten dafür beten, Herr, dass du uns hilfst, ein transparentes und aufrichtiges Leben mit dir und auch mit den Mitmenschen und auch mit Glaubensgeschwistern zu führen. Wir danken dir von Herzen, dass du da bist. Und wir preisen dich, o Herr, dass du auch uns heute vorausgehen möchtest, auch Herr, uns über die Feiertage begleiten möchtest, aber auch in die neue Woche hinein. Danke, Herr, dass du uns alle Zeit siehst und dass du uns kennst und dass du, Herr, weißt, was wir tun wollen und was nicht. Und dass wir dir vollständiges Vertrauen schenken dürfen, auch mit allem, was bevorsteht, auch mit der Evangelisation, mit dem Chor, der kommende Woche jetzt kommen wird. Und wir möchten dafür beten und glauben, Herr, dass du diese Sache gebrauchst, dass du deinen Namen verherrlichst und dass Menschen zum Glauben kommen dürfen. Wir danken dir, dass du heute noch dasselbe bist wie in Ewigkeit. Und dafür möchten wir dir die Ehre geben, Herr, für deine Gegenwart, für deine Liebe, für deine Kraft und Gnade. Danke dir im Namen Jesu. Amen.